Zur Lebenshilfe herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Es begrüßt Sie heute Morgen Dominik Miller. Spätestens, wenn Sie mal wieder sich über Ihren Ehepartner aufregen, Ihre Kinder, Ihre Nachbarn und Freunde, sowas soll ja vorkommen, spätestens dann fragt sich ja mancher von uns, warum tue ich mir eigentlich dieses Beziehungsgedöns an? Und manch braver Christ, der fragt sich beim Tratsch mit dem Nachbarn am Gartenzaun mal so zwischendrin, warum kann ich meinen Mund bei Gerede über andere nicht einfach halten? Warum muss ich da immer mitlästern? Oder wenn wir uns einen romantischen Spielfilm anschauen, dann träumen wir davon, dass unsere eigene Liebesbeziehung bitteschön auch immer so harmonisch und so ungetrübt sein soll wie die von den Filmliebespaaren. Warum klappt das in meiner Beziehung nicht? Mache ich vielleicht was falsch? Stimmt was nicht mit uns? Also, was ist dran an unseren zwischenmenschlichen Beziehungen? Inwieweit sind sie vielleicht Chance zur inneren Reifung und Wachstum? Oder stimmt diese Aussage vielleicht gar nicht? Und warum überhaupt brauchen wir Beziehung? Sind wir vielleicht auf Beziehung angelegt? Oder ist das alles nur Theorie? Unser Thema heute, verständnisvoll lieben, zwischenmenschliche Beziehungen als Weg zur inneren Entwicklung. Gast in unserem Münchner Studio ist dazu die Therapeutin Peggy Paquet. Herzlich willkommen, Frau Paquet. Schön, dass Sie wieder bei uns sind im Studio.
Ja, guten Morgen, Herr Miller. Grüß Gott. Ich freue mich auch sehr, wieder da zu sein.
Peggy Paquet ist Logotherapeutin und Therapeutin für liebevolle Zwiesprache. Das ist eine von ihr entwickelte Gesprächs- und Traumatherapie. Frau Paquet arbeitet in eigener Praxis mit Schwerpunkt Einzel- und Paartherapie bei München. Ja, und außerdem ist sie als Referentin für Vorträge und Seminare tätig. Frau Paquet, eingangs habe ich ein wenig das Jammertal menschlicher Beziehungen angedeutet. Was ist denn eigentlich Sinn und Zweck von menschlichen Beziehungen, von einer Paarbeziehung, von Freundschaften, von Beziehungen in der Arbeit, im Sportverein, in der Gemeinde, immer wo Menschen irgendwie miteinander in Kontakt treten? Gibt es dafür überhaupt einen Sinn? Brauchen wir sowas? Ist doch eh nur ärgerlich.
Gehen wir mal von der Arbeitshypothese aus, dass es einen Sinn macht. Bei mir im Flur, da wo auch meine Klienten vorbeikommen, hängt ein Spruch, der mich wirklich an diesen Sinn immer wieder erinnern darf, von Wilhelm von Humboldt. Im Grunde sind es immer die Verbindungen von Menschen, die dem Leben seinen Wert geben. Ja, was wären wir ohne diese Verbindungen? Und Beziehung ist das, was sich lebendig bezieht. Alles andere sind nur Gedankenkonstrukte. Also da, wo ich wirklich in Beziehung trete, mich zeige, mich austausche und ja, wo wirklich Nähe entsteht. Und es gibt eine große Sehnsucht in uns, dass unsere Beziehungen uns gut tun, dass sie uns nähren, uns unterstützen und glücklich machen. Die Realität, das deuteten Sie schon an, die wir erleben, ist, dass der meiste Stress in uns durch unsere zwischenmenschlichen Beziehungen entsteht. Dass in uns durch andere Menschen viele unangenehme Gefühle ausgelöst werden, wie Angst, Scham, Zorn, Verlassenheit oder auch Hilflosigkeit. Und die Medien unterstützen diese Vorstellung in uns, dass diese Beziehungen immer harmonisch, beglückend und stressfrei sein sollten. Ich denke nur an die Zigarettenwerbung. Was für ein Leben, alles cool, alles easy, alles locker. Und das immer ist ja das Illusorische. Natürlich stimmt etwas mit einer Beziehung nicht, wenn sie permanent Leid auslöst. Doch dass es immer wieder einmal zu Dissonanzen und Auseinandersetzungen kommt, gehört dazu. Das ist Teil des Weges, weil dadurch etwas angestoßen und in Bewegung versetzt wird. Und hier ist es wichtig, diese Konflikte als Herausforderung und Weiterentwicklungschance zu sehen. Solange es in uns einen Widerstand oder eine bewusste Abwehr gibt, die sagt, das darf nicht sein. Nein, ich will das jetzt nicht haben. Und das, da tappe ich mich auch immer wieder dabei. Dann erhöht sich der Druck, schafft mehr Leid und es verunmöglicht, da einen Lösungsweg zu finden. Also wir müssen keine Konflikte heraufbeschwören, doch wenn sie einmal da sind, ausgelöst sind, dann können wir ihnen auf den Grund gehen und durch sie lernen. Denn sobald wir in unseren Beziehungen nach einer tieferen Bedeutung und einem tieferen Sinn suchen, öffnet sich etwas in unserem Leben, kommt Bewegung und Weiterentwicklung in unser Zusammenleben.
Ganz kurz eingehakt, Frau Paquet, das mit dem tieferen Sinn in der Beziehung. Ich meine, das kann ich nachvollziehen in der Beziehung zum Beispiel zu meiner Frau oder zu meinem Kind oder Geschwistern, Eltern. Aber zum Beispiel der tiefere Sinn meiner Beziehung zu dem Arbeitskollegen oder zur Metzgerin um die Ecke, ist es, kann ich auch da einen tieferen Sinn sehen? Also geht ihre Betrachtung auch so tief, dass ich auch in diesen Nebenbei-Beziehungen einen tieferen Sinn sehen darf, sehen kann?
Sehen darf, ja. Ich glaube, das kennen alle Menschen. Es gibt Zustände, in die wir kommen, wo wir uns auch mit allen Menschen verbunden fühlen können. Und in solchen Momenten machen wir die Erfahrung, dass die Begegnung mit dem Verkäufer etwas ganz Besonderes sein kann.
Weil der vielleicht gerade in dem Moment irgendwie einen Satz sagt, der...
Ja, prima, über die Augen, wo sich wirklich zwei Menschen treffen. Also ich bin Fan vom Aldi, nicht wegen den Produkten unbedingt, sondern die Verkäuferinnen sind geschult, einen nochmal anzuschauen. Das ist gelernt, aber es gibt da einige, bei mir jedenfalls, die gucken einem wirklich in die Augen für einen Moment. Und es gibt immer so eine kleine Berührung, man fühlt sich gesehen. Das meine ich, dieses wahrgenommen werden und den anderen wahrnehmen. Da gibt es immer so eine kleine Berührung in meinem Herzen, wenn die Augen sich begegnen.
Und das hat eine tiefere Bedeutung.
Und das, ja, es macht was. Ja, man geht anders raus. Und ich erinnere mich auch Gespräche in Geschäften, wenn sich plötzlich mit Verkäufern oder anderen Menschen Gespräche entwickeln, dass da etwas passiert, sich etwas in mir bewegt. Und natürlich hat eine Paarbeziehung, meine Kinder, meine Eltern haben viel höheres Potenzial, mich auch anzutriggern oder etwas in mir in Bewegung zu setzen. Aber letztendlich bezieht es sich auf alle Menschen. Genau. Also Beziehungen sind dazu da, dass wir uns selbst, unsere Mitmenschen, ich sag mal die Schöpfung, ja selbst Gott, tiefer erkennen. Und dass wir das Wesen von Liebe in unseren Begegnungen tiefer und tiefer begreifen und leben. Genau das meine ich, wenn diese Berührung in mir stattfindet, dann hat das für mich in irgendeiner Form etwas mit Liebe zu tun. Und etwas, was tiefer geht als dieses ganze Alltagsoberflächliche. Ich beziehe mich ja auf Matthäus 18, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und ich beziehe mich ja auf das Wort versammelt und sehe das als Hinweis darauf, wirklich in mir gesammelt anwesend zu sein, in einem zwischenmenschlichen Kontakt, präsent zu sein. Sind wir mit unserer ganzen Aufmerksamkeit, mit unserem Empfinden, unseren Fühlen wirklich anwesend, dann entsteht eine besondere, ich nenne es mal Dichte in der Begegnung, wo auch eine größere Liebe spürbar, ja greifbar wird. Und hier, da bin ich mitten unter ihnen. Wenn Menschen, die sich miteinander verbunden fühlen oder die sich begegnen, bereit sind, mit den Herausforderungen, die zwischen ihnen auftauchen, ehrlich zu arbeiten, dann vertieft sich die Verbindung zwischen ihnen. Und gleichzeitig kommt man sich selber näher, entdeckt etwas über sich selbst, kommt an eigene Themen heran. Und so ist jedes Hindernis in einer Beziehung eine innerseelische Chance zu reifen und zu wachsen. Und mit jeder Stufe von Entwicklung in uns entwickeln sich auch unsere Beziehungen weiter. Es ist ein gleichzeitiger und wechselseitiger Prozess. Ich erinnere mich an ein therapeutisches Buch. Da hat der Therapeut diese Punkte, wo es kritisch wird in einer Paarbeziehung, nennt das kritischer Massepunkt. Also wenn sich alles aufstaut, und er hat das so gut beschrieben und es sieht total ausweglos aus. Und wenn man dann völlig nackt und ehrlich ist, dass sie dann was weiterentwickeln kann und eine neue Stufe von Nähe und Beziehung erreicht werden kann.
Also das hört sich ja schon auch nach ziemlich dynamischen Prozessen ab, die da so zwischen den Menschen passieren können. Welche Dynamiken gibt es denn so? Gibt es da so, Sie haben jetzt hier mal die kritische Masse erwähnt, die ja normalerweise zur Atomexplosion führt, wenn ich mich da noch im Physikunterricht richtig erinnere. Sobald die kritische Masse erreicht ist, dann geht die Bombe hoch. Also welche Dynamiken passieren da so in unseren innermenschlichen, zwischenmenschlichen Beziehungen?
Da komme ich erstmal so ein bisschen von der übergeordneten Seite, dann okay. Es ist wichtig zu betrachten, dass es in jedem Menschen kontrahierte, nicht integrierte Anteile gibt.
Da müssen Sie noch mal ganz kurz eindeutschen. Was sind kontrahierte Anteile? Verdichtet? Oder?
Also das, was ich an den traumatherapeutischen Vorträgen auch oft so beschrieben habe, wo wir uns zusammenziehen, weil es uns so schmerzt. Wo wir diese emotionalen Ladungen einfrieren. Und das sind wirklich kontrahierte Anteile, die sich oft auch als Spannung im Körper bemerkbar machen. Und die entstehen primär durch Mangelerfahrungen und Verletzungen unserer Kindheit. Und wir haben uns körperlich und seelisch verschlossen, um nicht mehr so verletzlich zu sein. Und unsere grundlegende mitgebrachte Offenheit bekommt sogenannte blinde Flecken. Ist ja logisch, wenn wir einen Bereich nicht mehr wahrnehmen, dann ist das wie so ein blinder Fleck.
Nicht mehr wahrnehmen wollen.
Ja, es ist...
Oder können?
Beides. Es ist schon irgendwo auch so ein bewusster Prozess. Also bewusst ist es deshalb, weil wir den auch umkehren können. Deshalb ist es nicht völlig unbewusst. Genau, und das sind Stellen, an denen wir nicht mehr fühlen, nicht mehr hinsehen. Und diese blinden Flecken machen es uns unmöglich, unser Gegenüber in all seinen Facetten zu sehen. Also unsere Wahrnehmung ist eingeschränkt. Und wenn man therapeutisch arbeitet, wird das nochmal verständlicher. Weil der Therapeut hat ja auch die Verpflichtung, sage ich mal, so erlebe ich es, dich selber weiterzuentwickeln. Und ich merke immer, wenn ich Anteile von mir integriere, dass meine Wahrnehmung auf den anderen sofort viel weiter wird und wieder weiter und sich ausdehnt. Genau, in dieser begrenzten Wahrnehmung fühlen wir uns sehr schnell abgelehnt, angegriffen oder ungerecht behandelt und nehmen alles ziemlich schnell persönlich. Und deshalb ist Traumatherapie über die Hilfe für den Einzelnen hinaus bedeutsam, weil sie unterstützt, dass wir unseren Mitmenschen empathischer und mitfühlender wahrnehmen und im Konflikt das Wohl aller Beteiligten im Blick halten können. Es gibt wirklich viele innerseelische Dynamiken, die in uns wirken. Viele davon sind unbewusst und wenn sie langsam bewusst werden, dann können wir auch oft nicht sofort aus ihnen aussteigen.
Ja. Wie meinen Sie das? Ich kann da nicht aussteigen.
Ja, wenn ich wahrnehme, dass ich an dieser Stelle immer angetriggert werde und aggressiv oder mit Rückzug reagiere, dann heißt
das... Ganz kurz das Wort antriggern, was ist das eingedeutscht?
Angestoßen, etwas wird in mir emotional angestoßen. Ja, zum Beispiel, dass ich mich zurückziehe. Also mir wird es bewusst, dass es ein Muster ist und das heißt noch lange nicht, dass es beim nächsten Mal nicht wieder abläuft. Das ist sehr tief gespurt und es braucht sehr viel Bewusstheit und Aufmerksamkeit, um sich langsam zu verändern. Also die einzelnen Dynamiken im Detail können ganze Vorträge füllen und wir können hier nur einige anklingen lassen. Also um diese subtilen, vieldimensionalen Dynamiken zu verstehen, die zwischen zwei und mehr Individuen stattfinden, müssen wir uns auf eine innere Forschungsreise begeben. Jeder Mensch ist eine mysteriöse Zusammensetzung aus Körper, Psyche und Geist, die niemals vollständig erklärbar ist. Wir können nicht restlos erklären, warum wir so denken, so fühlen und so empfinden, aber wir können uns dem sehr wohl annähern. Und so können wir die Lösung für diese zwischenmenschlichen Konflikte nicht primär im Außen suchen. Der Weg beginnt in uns und führt uns dabei zu unseren tiefsten Bedürfnissen, Motivationen, zu unseren dunkelsten Schattenseiten und gleichzeitig zu unseren hellsten Liebespotenzialen.
Und was für Beispiele gibt es da für diese zwischenmenschlichen Dynamiken?
Ja, um ein paar zu nennen. Also manche Menschen springen in eine Beziehung, um Angst zu vermeiden und gehen dabei so nah ran, dass sie nichts mehr spüren müssen. Also so in so ein abhängiges Verhältnis, da spüren sie ihre Angst nicht mehr. Wenn ich so ganz nah am anderen dran bin, muss ich meine Angst, zum Beispiel vor Verlassenheit, nicht mehr spüren. Das nennen wir Überbezogenheit. Andere Menschen vermeiden Beziehungen, um ihre Ängste nicht zu spüren. Also wenn ich gar nicht in Beziehung gehe oder mich nicht wirklich einlasse, dann spüre ich auch meine Angst, zum Beispiel vor Verlassenheit oder vor Übergriffen, nicht. Das nennen wir Unterbezogenheit. Wie man sich vorstellen kann, treffen sich oft zwei Menschen mit Über- und Unterbezogenheit. Das ergibt dann immer eine sehr intensive Dynamik.
Aber nicht unbedingt eine heilvolle, ne?
Wenn die sehr bewusst erlebt wird, kann da viel heilen. Wenn es unbewusst abläuft, wird viel Leid produziert, sage ich mal so. Ja. Eine sehr typische zwischenmenschliche Dynamik ist, sich nicht ganz auf einen Partner oder auch auf eine Freundschaft einzulassen, sich immer die Hintertür offen zu halten. Ich kann ja jederzeit gehen. Aus Angst, dass es zu eng wird. Und das schaut so aus, als würden wir uns ein Stück Freiheit offen lassen. Doch die Dynamik, sich nicht ganz einzulassen, ist das, was die Enge macht. Denn wir lassen uns auf das Leben nicht ganz ein. Unsere Grundangst, uns einzulassen, muss ständig unterdrückt werden und damit reduzieren wir unsere Lebenskräfte und dadurch entsteht Kontraktion und Enge. Und wenn wir hier aufhören, die Enge an der Beziehung festzumachen, also die Beziehung dafür verantwortlich zu machen, dass wir uns eng fühlen, geht darum, dass wir mit unserer Angst in Kontakt kommen, lernen, uns darum zu kümmern, kann es sehr viel klar werden und ich merke das in der Arbeit, die Menschen beginnen sich langsam in ihre Beziehungen hinein zu entspannen und mehr einzulassen.
Das, was Sie gerade sagten, dass die Menschen lernen, sich um ihre Angst zu kümmern, das immer wieder auch bei der liebevollen Zwiesprache.
Ah, absolut, genau.
Dass sie mich also konkret um dieses Gefühl, was jetzt in diesem Moment da ist, darum kümmere.
Ja, zum Beispiel, wenn Partner sich näher kommen und Angst entsteht in dieser Nähe, diesen Fluchtimpuls, dann komme ich nachher nochmal zu, auszuhalten, da zu bleiben, die Angst zu benennen. Und Angst ist eine emotionale Energie. Und wenn ich lerne, da zu bleiben und offen zu bleiben, dann kann die, sag ich mal, durch mein System ziehen und sich lösen. Und dann merke ich, dass ich plötzlich mich entspannen kann, da bleiben kann und dann können wir immer so einen Schritt weitergehen. Das ist mein A und O Handwerkszeug, weil alles mit unseren Emotionen steht und fällt. Eine weitere Dynamik, die ist für die Betroffenen in beiden Richtungen sehr unangenehm, ist Ja zu sagen, obwohl wir Nein meinen. Und dann wütend auf uns zu sein, weil wir Ja sagen, und doch diesen Ärger auf den anderen zu projizieren und an ihm auszulassen.
Obwohl
also mir wird gefragt, übernimmst du den Job? Ja, mache ich. Und eigentlich will ich es gar nicht. Und dann bin ich wütend, weil ich Ja gesagt habe. Und dann kommt der andere und will mit mir arbeiten und ich bin die ganze Zeit sauer und motz rum den anderen an und so weiter. Also in allen Facetten ist das eine ganz typische Dynamik. Manche Menschen schaffen sich in ihrem Leben nur kurze, unverbindliche Beziehungen. Sie folgen einem inneren Mechanismus, die Intensität ihres Beziehungslebens herunterzudimmen, um weniger verletzlich zu sein, dem sie sich nicht einlassen. Sie haben dicke Mauern zwischen sich und ihren Gefühlen errichtet. Und um die emotionale Lebendigkeit und Intensität wieder zu erfahren, braucht es eine Einwilligung, dass es wehtun darf. Braucht es das Bewusstsein, dass sogar eine Schönheit in dem möglichen Schmerz liegt, weil es Teil des lebendigen Menschseins ist, dass es auch mal wehtut.
Also heißt es mit der Einwilligung, dass also
zu fühlen.
Ich selber sozusagen vor mir einwillige, ja, okay, das kann jetzt schiefgehen und das kann mir wehtun.
Und trotzdem lasse ich mich mit meinen Gefühlen ein. Ja, es braucht oft auch Unterstützung.
Also ist es schon auch mit ein bewusster Akt.
Absolut, absolut. Und wenn einem das jemand zeigt, diesen blinden Fleck, und ich das sehen kann, hier dimme ich mich runter, das ist der Grund. Dann, also ich kenne das so, wenn ich einen blinden Fleck erkenne, dass allein dadurch schon etwas wieder in Bewegung kommt, dass da schon wieder was fließt. Es ist besonders kontrahiert, wenn ich es noch nicht erkennen kann. Wenn wir frühkindliche Traumatisierungen in uns tragen, gibt es oft ein gewohnheitsmäßiges Zurückgenommensein. Wir trauen uns nicht, in unserer ganzen Größe zu strahlen. Wir trauen uns nicht, uns wirklich sichtbar zu machen, weil sich das Angreifbare und Verletzliche anfühlt. Wir fühlen uns nicht ganz sicher, uns zu zeigen und zu unserer Meinung zu stehen. Und dadurch entsteht oft ein Schmerz und auch unterschwellige Vorwürfe an unsere Mitmenschen, weil wir uns nicht gesehen, nicht beachtet und auch verkannt fühlen. Aber hier ist es unsere Verantwortung, uns Unterstützung zu holen, unsere fühlende Wahrnehmung mit der Angst zu verbinden, damit wir über das Lösen dieser Angst wieder in unsere Kraft kommen und auch fähig werden, sie zu zeigen und dadurch auch bereit sind, anzuecken, nicht gemocht zu werden.
Also es zuzulassen, dass mich wirklich nicht jeder mag, sondern vielleicht nur ein paar. Und manche halten mich für...
Und manche mich sogar angreifen, weil ich hier zu meiner Meinung stehe. Hegen wir den Glaubenssatz, nicht liebenswert zu sein, dann werden wir das möglicherweise gehäuft erfahren, weil unsere Mitmenschen auf unsere unbewusste Ausstrahlung reagieren und uns dies widerspiegeln.
Ganz kurz, Sie haben da gerade ein Wort gesagt, ein Glaubenssatz? Was heißt das?
So Sätze, die mit Gefühlen verbunden sind, die sehr tief verankert sind in unserem emotionalen, seelischen und auch mentalen Erleben. Zum Beispiel, ich bin nicht liebenswert.
Das, also quasi, das trage ich sozusagen als eine Überschrift vor mir her.
So, in mir.
Oder in mir.
So. Ja, und das ist auch nicht immer bewusst.
Oder ich bin nicht schön oder ich bin dumm.
Oder ich muss kämpfen, um glücklich zu sein. Ich muss die ganze Zeit kämpfen.
Und wir haben wir alle so... Ja. Solche Glaubenssätze in uns.
Ja. Und die Glaubenssätze lösen sich nicht allein dadurch auf, dass wir sie erkennen, sondern primär, indem wir uns den Gefühlen zuwenden, die damit verbunden sind. Meine Erfahrung ist, wenn sich die Gefühle lösen, dass sich die Sätze auch, sag ich mal, blasser werden, immer blasser und ihre Kraft verlieren. Genau. Und ein ganz typischer Glaubenssatz, nicht liebenswert zu sein. Und der Weg aus dieser Falle heraus ist nicht so zu tun, als ob man sich in Ordnung findet, positive Affirmation, ich bin liebenswert, ich bin wunderschön, bla bla bla, sondern sich diesen selbstablehnenden Anteilen in sich mitfühlen zuzuwenden. Also Selbstablehnung entsteht ja primär in zwischen 0 und 6 Monaten, da wird das der Grundstein dafür gelegt, wenn wir zu wenig Kontakt bekommen. Das ist ein Bindungspsychologie. Beschreibt das, und das ist ein implizites Gefühl, ganz tief, dieses, und das ist so unangenehm, dass da keiner freiwillig hingeht. Also wenn jemand vor mir sitzt und ich spüre das, dass es gibt diese Selbstablehnung, das dem zu sagen, macht keinen Sinn. Erst wenn er es selber fühlt und merkt, er kann dabei bleiben und es verändert sich, dann kann man lernen, sich dem zuzuwenden. Es ist äußerst schmerzhaft, aber äußerst destruktiv in unserem Leben. Und dazu begreifen, also es gibt aus der Gestalttherapie so ein kleines Büchlein, ich habe jetzt den Namen vergessen, so ein Therapeut mit seinem Klienten so Gespräche führt, da steht auch so schön, wir tragen das alle in uns, diese Selbstablehnung, aber mehr oder weniger. Und wenn das sehr stark ist, dann verursacht das sehr viel Schmerz im eigenen Leben und auch um uns herum. Und das ist... Ja, also wenn man da rankommt, ist man wirklich auf dem tiefsten Punkt. Also viel schmerzhafter kann es nicht werden. Und trotzdem ist es nur eine gespeicherte emotionale Energie, die sich auch lösen kann, wenn ich lerne, damit präsent zu sein. Genau, und sich den mitfühlend zuzuwenden. Und das ist ein Teil, also wenn ein Klient von mir dort ankommt und da bleiben kann, da jubelt es in mir. Weil ich weiß, jetzt entwickelt er so eine ganz besondere Kompetenz. Und da merke ich auch, dass sich wirklich Dinge im Leben verändern. Gravierende Dinge im Leben verändern. Genau, es gibt in Beziehungen viele Ängste vor Kontrollverlust, vor Gefühlen, die unerträglich sein könnten, wie zum Beispiel Selbstablehnung, vor Verlassenwerden, vor Gesichtsverlust, davor eigene Bedürfnisse zu zeigen. Und Angst zu zeigen ist schon sehr schwierig. Doch die Scham, die auch oft in uns ist ein Gefühl, dass wir uns kaum trauen, anderen zu zeigen, Schambedürfnisse zu haben. Und wenn wir lernen, dazu zu stehen, es sogar auszusprechen, das kann sehr, sehr heilsam sein.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb heute mit dem Thema Verständnisvoll lieben, zwischenmenschliche Beziehungen als Weg zur inneren Entwicklung. Wir sind im Gespräch mit der Logotherapeutin Peggy Paquet aus Germering bei München. Wir machen an der Stelle eine kurze Pause. Die Lebenshilfe bei Radio Horeb, heute verständnisvoll lieben, zwischenmenschliche Beziehungen als Weg zur inneren Entwicklung. Wir sind im Gespräch mit der Logotherapeutin Peggy Paquet. Frau Paquet, in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, da verhalten wir uns ja nicht immer wirklich verständnis- und liebevoll. Das macht uns ja auch zu schaffen. So Stichwort lästern und meckern über andere, wenn sie nicht da sind.
Oder auch draufzuhauen, wenn wir verletzt sind.
Ja.
Ja, auch genau das, was am meisten passiert. Es schafft ein Spannungsfeld in uns zwischen dem, wie wir sein möchten und wie wir uns erleben. Und ich finde es wichtig, dass wir diese beiden Seiten wie in uns in einen Raum bekommen. Ja, dass wir das in uns in einem Raum bewusst halten.
Nochmal, dass ich das Bild richtig verstehe, Frau Paquet. Also das heißt, ich bin nicht zwei, ich bin zum einen der, der ich sein möchte.
Ja genau, und zum anderen links der, zieht's und rechts zieht's, ja.
Sondern, sondern wirklich, ich, diese beiden Personen und diese beiden
Pole, oder, diese beiden Pole, ja.
Gehören zu mir, der ich sein will und der ich wirklich bin.
Ja, ja, und das gleichzeitig, sage ich mal, im Bewusstsein zu halten, da geht Druck raus. Ja, und da kann ich dieses Spannungsfeld besser aushalten. Sobald wir uns wirklich Nähe öffnen, sei es in der Partnerschaft oder Freundschaft, stoßen wir unweigerlich auf tiefere Ängste, Widerstände, Aggressionen und alles Mögliche an unangenehmen Gefühlen. Und so ist Lieben wirklich unsere größte Herausforderung, ist ein lebenslanger Prozess. Und wenn wir heiraten, müsste eine Frage meiner Meinung nach eigentlich heißen, bist du bereit, Liebe zu lernen? Nicht bis ans Ende deines Lebens die Person zu lieben, da stehen wir ja noch gar nicht, da fangen wir ja eigentlich erst an damit. Ich habe neulich in einem Film den Satz gehört, das Haus der Liebe hat viele Zimmer, bleibe nicht im ersten stehen. Ja, das bedeutet, dass es ein Prozess ist. Und die Nähe zu einem anderen Menschen enthüllt Seiten in mir, die ich lieber nicht anschauen möchte. Da würde ich am liebsten davonlaufen. Ich glaube, das kennt jeder. Und besonders, wenn dieses Zusammensein, diese unangenehmen Gefühle auslöst, scheint diese innere oder äußere Flucht zur erzwingende Lösung. Ja, das ist so, boah, so ein Druck, ich möchte hier weg. Und da gibt es so die Vorstellung in uns, wenn ich da wegkomme, innerlich oder ich mache sogar einen Kontaktabbruch, dass das die Lösung ist. Und die Wahrheit ist, dass wir eigentlich nur vor unseren schmerzhaften Gefühlen davonlaufen. Damit.
Also ich renne nicht vor dem anderen weg und vor der Beziehung, sondern ich renne vor meinem Gefühl weg.
Ausschließlich, ja. Und wenn wir aber vor diesen Gefühlen davonlaufen, dann verlassen wir uns selbst, weil wir bleiben ja nicht in Kontakt mit uns und gleichzeitig unser Gegenüber. Also manchmal läuft man im Außen weg, aber viel häufiger geschieht das im Inneren. Da laufen verschiedene Muster ab, wie das geschieht. Also wir ziehen unsere Energie, sage ich mal, hoch in den Kopf. Also die emotionale Energie findet ja sehr stark im Körper statt. Und wenn wir das nicht fühlen wollen, dann ziehen wir die Energie hoch.
Und dann ist es ein kognitiv vernünftiger Prozess. Ja, ich muss diese Beziehung verlassen, weil sonst...
Oder wir analysieren die Situation, wir reden über unser Gegenüber, wir projizieren die Ursachen auf den anderen oder wir fangen an, uns abzulenken, wir fühlen uns als Opfer, wir schmieden Pläne, wie wir das in Zukunft vermeiden können, verletzt zu werden. Das ist unser Denken und das dreht sich im Kreis. Das ist wie so ein Hubschrauber, der nicht landet. Und dabei sind wir schon aus dem Kontakt mit uns selbst und unserem Gegenüber heraus.
Also das Gefühl verkopft sich.
Ja, ja, es kriegt so eine eigene Dynamik. So Und unser Gegenüber empfindet da auch nicht selten einen Schmerz, weil wir uns von ihm zurückgezogen haben und nicht mehr wirklich erreichbar sind. Weil erreichbar ist ja wirklich auf dieser emotionalen Ebene. Und so entwickeln sich Ehen und Freundschaften auseinander, weil zu viel Ungefühltes und Ungesagtes zwischen uns steht. Also alles, was wir an wichtigen Dingen nicht wirklich ehrlich kommunizieren, das fällt uns irgendwann auf die Füße, böse auf die Füße. Irgendwann,
Sie haben gerade einen Satz gesagt, weil zu viel Ungefühltes zwischen uns steht. Wie meinen Sie denn das?
Also es gibt Paare, die machen schöne Eheabende, die reden miteinander, das ist ganz nett. Aber die erzählen sich nicht, ich habe das oft in der Paartherapie, die erzählen sich nicht, wie es ihnen wirklich geht. Ich habe Angst. Ich habe Angst, dass du dich wegentwickelst von mir. Ich habe, es macht mich wütend, dass du dich so und so verhältst. Ich schäme mich, weil ich es nicht hinkriege. Da findet wirklich Kontakt statt und solange wir das zurückhalten, begegnen wir uns mental, aber nicht wirklich als Menschen. Und das ist so schwer für die Menschen zu lernen. Und ich weiß selbst, wie viel Angst das macht, sich damit zu zeigen. Und das ist das einzige Heilmittel in diesen nahen Beziehungen, wirklich wieder in Kontakt zu kommen. Ja. Und das heißt, Vor allen Dingen, dass der andere, der ist überhaupt nicht dafür verantwortlich für mein Gefühl. Mein Job ist es einfach nur zuzuhören, da zu sein. Wenn wir an der Stelle des Fluchtimpulses, des inneren Weggehens, ehrlich und wach fragen, was ist jetzt in mir wirklich spürbar? Wie geht es mir, wenn ich jetzt innerlich da bleibe? Was macht es mit mir, wenn ich genau dort da bleibe, wo es sich so unangenehm anfühlt, wo ich am liebsten weglaufen würde? Ich sage immer den Leuten, spüren Sie mal in diesen Fluchtimpuls rein, da ist ja eine Kraft drin. Da in dieser Kraft steckt, kann die Emotion spürbar werden. Oft kein angenehmes Gefühl. Genau, und da sind wir hier wieder dabei. Wir können uns um die Gefühle kümmern und dann verändert sich etwas und wir können da bleiben. Und es bringt unsere Beziehungen wirklich viel weiter, ehrlich zu sein mit all dem, was da ist. Denn solange, wie wir es verstecken, ist es nicht authentisch. Es ist keine Begegnung mit dem, was jetzt wirklich da ist. Und es ist wirklich erstaunlich, wie viel Paare voreinander verstecken. Und sie wundern sich, dass es kriselt, dass sie nicht mehr zusammenfinden. Und wir kennen das alle, wir diskutieren über Kleinigkeiten und es geht hoch her. Und wenn man da mal die Frage reinstellt, worum geht es hier wirklich? Ja, und loslässt. Zum Beispiel, ganz typischer Ehekrach, einer hat für den anderen etwas nicht erledigt. Ja, es geht nicht um das, was nicht erledigt ist. Zum Beispiel steht oft der Schmerz dahinter, sich nicht liebenswert oder hilflos zu fühlen oder was auch immer.
Jetzt sind wir ja mittendrin sozusagen in den Paarbeziehungen. Eingangs hatte ich das Beispiel des romantischen Filmes gebracht, des Paares, das einfach immer harmonisch ganz...
Genau, die Filme enden ja dort, wo es eigentlich erst anfängt.
Losgeht. Also die meisten von uns, die haben ja so ein Ideal vor sich, ja, in einer Paarbeziehung so wenig wie möglich Meinungsverschiedenheit, ja. Überall Harmonie.
Der andere darf mich bloß nicht antriggern. Das sind diese ungeschriebenen Verträge, in denen Menschen Beziehungen eingehen oder sogar heiraten. Du triggerst meine Punkte nicht an, meine Schmerzpunkte und ich deine nicht. Das funktioniert halt nicht.
Moment, das heißt doch, ich lasse dich in Ruhe, aber ich lasse dich in Ruhe, damit kann ich keine Ehe führen, oder?
Naja, jeder hat ja so seine eigenen Schmerzpunkte und wenn wir uns treffen, dann sind die ja in der Regel nicht spürbar. Sonst würden wir uns ja auch nicht den Menschen einlassen. Im Gegenteil, es tut uns gut und andere Dinge werden genährt, ja. Und das ist auch so ein Deal. Du nährst mich danach und ich nähre dich danach. Und ganz unten drunter noch das Kleingedruckte ist, aber du darfst meine Schmerzpunkte nicht antriggern. Und ich tue es auch nicht. Und es ist so, als ob wir in unserer Beziehung immer um diese, sag ich mal, Tonnen drumherum fließen, die da im Weg stehen. Ja, wir müssen da immer irgendwie drumherum lavieren, die sogenannten Fettnäpfchen. Und es funktioniert halt nicht, weil man sich immer näher kommt und dadurch auch bestimmte Emotionen berührt werden. Und dann gibt's diese Schuldzuweisung, du machst das mit mir. Dabei löst der andere das in mir aus.
Kann es sein, dass in diesen Fettnäpfchen oder Tonnen, wie Sie gesagt haben, die wir da so immer umschiffen, dass da in Wahrheit vielleicht auch der Schatz verborgen ist, der uns wirklich zu einer größeren Nähe führt?
Absolut, absolut. Absolut. Ich kenne Paare, die sitzen voreinander und zeigen sich, sage ich mal, den Inhalt ihrer Tonnen, ihrer Fettnäpfchen. Ja. Und es fließen viele Tränen und es ist einfach nur Ehrlichkeit und Wahrheit da in diesem Moment. Und Berührung und sich sehen. Und dadurch entsteht Nähe. Und das ist kein heroischer Moment, aber etwas, wo wirklich Bewegung reinkommt und sich etwas in die Zukunft hineinheilt. Und wir müssen nicht mehr drumherum steuern. Es schafft innere Freiheit, auch Freiheit für Entwicklung. Diese Tonnen, das sind alles Punkte, die wir die ganze Zeit bewachen und schützen müssen. Da ist viel Lebensenergie gebunden, die wir nicht unser Potenzial leben können, uns wirklich in die Welt einbringen können.
Kann ich das allein? Sozusagen den Schatz der Tonne heben oder brauche ich da einen Therapeuten dafür?
Beides. Es gibt Dinge da, die eröffnen sich uns allein durch ein Buch, durch einen Impuls, durch einen Vortrag. Und es gibt Dinge, da braucht es eine externe Struktur, die weil das so bedrohlich erscheint, die das auch hält. Oder auch, ich kenne auch Paare, die sagen, das kriegen wir alleine nicht hin. Da braucht es jemanden, der das auch moderiert. Und also ich bin oft auch diese Person in einer Paartherapie, die dieses Verständnis demonstriert, was ich mir wünsche, dass beide für sich finden, dass alles sein darf, dass alles in Ordnung ist, dass es nicht darum geht, sich zu bewerten, sondern zu sehen und mitzufühlen.
Lassen Sie mich noch kurz beim Fettnäpfchen bleiben. Wenn ich jetzt ins Fettnäpfchen reingetreten bin beim anderen.
Reingesprungen.
Oder reingesprungen bin. Und wie ja gerade sagten, okay, in diesem Fettnäpfchen ist ja eigentlich ein Schatz verborgen. Soll ich dann, wenn ich schon mal reingesprungen bin, ordentlich drin wühlen? Oder soll ich lieber schnell rausspringen und sagen, sorry, tut mir leid, jetzt war ich gerade in einem Fettnäpfchen, bekomme ich vielleicht die Erlaubnis, nochmal reinzugehen? Was wäre da das richtige Verhalten, Mann? Dann hat man jetzt schon mal so ein Fettnäpfchen aufgespürt, ja? Bleibe ich da drin und wühle ein bisschen rum? Oder gehe ich wieder raus und ja, bitte um Erlaubnis? Oder
ich versuche gerade mit diesem Bildlichen uns irgendwie zu übertragen.
Ja.
Wenn wir jetzt zum Beispiel bei jemandem den Schmerz antriggern, sich nicht sicher zu fühlen, nicht vertrauen zu können, weil wir uns vielleicht jetzt nicht besonders vertrauenswürdig verhalten haben oder es dem anderen erscheint oder es tatsächlich so ist, denke ich, wenn wir einmal an dem Fettnäpfchen sitzen, in dem Bild gesprochen, geht es darum, beide erstmal damit zu sein, da zu bleiben. Ich sitze jetzt hier mitten in dem Fettnäpfchen und was macht es mit mir? Ja, und sich in der Situation, wie sie ist, authentisch zu begegnen. Also macht keinen Sinn, da drin rumzuwühlen. Und ich muss ja doch nicht hektisch rausspringen. Das ist jetzt so geschehen. Und erstmal die Situation, wie sie ist, so fühlend gemeinsam zu erfassen, da zu sein. Also ich arbeite viel wirklich nur mit diesem schlichten Dasein. Und zu merken, wie der Widerstand in mir tobt. Das darfst du nicht machen. Du darfst nicht so sein. Und so weiter. Und dann ergibt sich eine Bewegung daraus. Sicher, rein kann ich mich von dem Fettnäpfchen wieder rausgehen, aber Gleichnisse hinken, so ganz kann ich jetzt hier nicht weitermachen. Okay. Also es geht immer wieder darum, wenn die Dinge so geschehen, damit in mir in Kontakt zu kommen und in Beziehungen, und es muss auch nicht nur eine Paarbeziehung sein, auch es in Kontakt zu bringen, wie es mir jetzt geht, ohne den anderen dafür verantwortlich zu machen.
Ich würde sagen, wir machen jetzt eine kurze Musikpause. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Frau Paquet und ich haben jetzt beschlossen, die Fettnäpfchen, über die wir vorhin gesprochen haben, jetzt einfach hinter uns zu lassen. Frau Paquet, jeder von uns hat doch schon mal die Erfahrung gemacht, dass er wirklich trotz aufrichtigem, ehrlichem Bemühen einen anderen innerlich ablehnt. Da kann der machen, was ich will, was er will. Ich habe den in der Schublade drin.
Folgt sich alles in mir.
Ich habe den in der Schublade drin. Wenn wir gerade bei diesen Beziehungsgeflechten sind, und da lasse ich den aus dieser Schublade nicht raus. Kann ich das irgendwie abstellen?
Das wäre nicht schlecht, nicht wahr?
Dass ich wirklich jedem unvoreingenommen und offen begegnen kann.
Und liebevoll und
voller Aufmerksamkeit.
Ja, und den so ganz annehmen kann, wie er ist, ja, genau. Wenn wir einen Menschen ablehnen, dann lehnen wir einen bestimmten Aspekt an ihm ab. Ich finde wichtig, das sich bewusst zu machen. Und es nicht den ganzen Menschen betrifft, sondern bestimmte Aspekte und Verhaltensweisen, zum Beispiel eine Aggressivität, Ängstlichkeit. Ja, es gibt Menschen, die triggern andere Angst, dadurch, dass sie so eine latente Angst ausstrahlen. Menschen, die sich zur Schau stellen, unachtsam sind, Rücksichtslosigkeit oder auch eine Überfreundlichkeit kann etwas in anderen Menschen antriggern. Und es hat immer etwas mit uns selbst zu tun. Wir kennen das. Das Verhalten des anderen, welches für uns untragbar ist, kann für andere völlig in Ordnung sein. Ja? Kann auch für andere nicht in Ordnung sein. Doch es hat in jedem Fall etwas mit uns zu tun. Denn es löst unangenehme Gefühle in uns aus. Diese sind so unangenehm, dass wir sie reflexhaft wegdrücken. Ja? Zum Beispiel, wenn sie uns ärgern oder es uns Angst macht oder wir uns ausgeliefert fühlen. Und dieser Mechanismus bewirkt, dass wir unsere Gefühle in irgendeiner Form auf die andere Person projizieren. Also wir sind primär damit beschäftigt, über die andere Person nachzudenken und zu reden, als in uns zu fühlen, was gerade los ist. Dass solche Gefühle in uns ausgelöst werden, kann verschiedene Ursachen haben. Häufig sind sie schon durch unsere Kindheitserfahrungen in uns abgespeichert. Wer als Kind Gewalt erfahren hat, wird eher mit Angst und Ohnmacht auf Aggressivität reagieren. Ja, das ist wie in den Zellen abgespeichert. Wer Unehrlichkeit und Rücksichtslosigkeit erfahren hat, reagiert vielleicht eher mit Wut. Wer wenig Halt und Sicherheit erfahren hat, wird andere Menschen eher als nicht vertrauenswürdig empfinden. An solch einem Punkt ist es wichtig, durch bewusstes Hinterfragen und Hinterfühlen den Teil bewusst zu kriegen, der abgelehnt wird. Manchmal sind es auch Anteile, die wir selbst in uns ablehnen. Das ist nicht immer der Fall. Ja? Das ist, kann man, herkömmliche Psychologie hat da manchmal so Schienen, die Wirklichkeit nicht immer treffen. Aber manchmal ist es so, dass es mit direkten Anteilen von uns zu tun hat. Zum Beispiel lehnen manche Menschen ihre Bedürftigkeit nach Zuwendung, Liebe und Gehaltensein vehement ab. Es ist für sie innerseelisch bedrohlich, sich bedürftig und abhängig zu fühlen. Auf Menschen, die sich mit ihrer Bedürftigkeit an sie wenden, reagieren sie oft mit Ablehnung und Zorn. Menschen, die als Kinder ihre Wut unterdrücken mussten, die heute sehr angepasst und bemüht freundlich sind, die lehnen sehr gerne von anderen Menschen geäußerte Wut und Aggressivität aufs Schärfste ab. Und dabei ist ihnen nicht bewusst, dass auch sie ein Wutpotenzial in sich tragen.
Das finde ich sehr schwer zu verstehen, Frau Paquet, weil eigentlich müsste doch derjenige am besten wissen, wie es dem anderen geht. Also wenn ich einfach dieses Bedürfnis nach Nähe, Bindung und Vertrautheit habe.
Wenn das weggeschlossen ist, dann darf da keiner dran rühren. Wenn die Wut weggeschlossen ist, darf da keiner dran rühren. Also wenn das diese blinden Flecken in mir sind, die ich nicht sehen will, hat mein System ja immer noch diese Mechanismen, das irgendwie von mir wegzuhalten. Und da ist zum Beispiel Aggressivität, wenn Bedürftigkeit auf mich zukommt, ein Mechanismus, dass das nicht in mir angetriggert wird, dass ich das wegschieben kann. Ich möchte zum Thema Wut was sagen, ein ganz spannendes Thema. Aggressionskraft ist sehr notwendig für unser Leben. Es gibt ja auch eine sehr gesunde Gegenaggressionskraft. Und in der Praxis erlebe ich häufig, dass Menschen, die mit dieser Kraft immer mehr in Kontakt kommen, dass sie aus ihrer Depression herauskommen und sich lebendiger fühlen. Ich halte mich gern an den Satz von Mutter Teresa, die sagte, wir sind alle Engel und alle Mörder. Wenn wir dieses Wutpotenzial, wir brauchen Aggression, das gehört zum Leben, ja. Wenn wir das in uns abspalten, dann müssen wir es nach draußen auf die anderen projizieren, die da draußen sind böse. Und die Dinge, die wir abwehren, werden letztendlich immer stärker auf uns zukommen. Genau, es ist wichtig, dass wir lernen, uns dieser Kräfte bewusst zu werden. Da steckt unsere Lebenskraft drin. Nun gibt es hier in Deutschland eine größere kollektive Abspaltung von Aggressionen. Als ehemaliges Täterland und durch die generationsübergreifenden Kriegstraumata wurde Wut und Aggressionsenergie lange Zeit nicht toleriert und unterdrückt. Meiner Meinung nach entstehen gewalttätige politische Strömungen auch aus dieser kollektiven Abspaltung. In Bezug auf den Menschen, den wir ablehnen, ist der wichtigste Schritt, sich ausschließlich den Gefühlen zuzuwenden, die die Person in uns auslöst, unabhängig davon, woher die jetzt kommen. Und wenn die in Kontakt kommen mit diesen Gefühlen und sich da was löst, dann verändert sich auch etwas. Also ich erlebe das auch in diesen Prozessen, die ich mit den Klienten durchgehe. Sie nehmen die Person plötzlich anders wahr. Also erstmal ist mir viel mehr Distanz. Ja, ich kann draufschauen, die klebt nicht so an mir und ich denke nicht permanent drüber nach. Und kommen zum Beispiel so Sätze, ja, so schlecht ist er oder sie gar nicht. Und es erscheint eher neutral. Man kann das so stehen lassen. Sind die Gefühle sehr heftig, die der oder die Betreffende in uns auslöst, dann kann das ein Prozess sein, in dem wir mehr und mehr die Person in ihrem So-Sein respektieren können, ohne sie mögen zu müssen. Ja, darum geht es nicht. Entscheidend ist dabei, dass wir ganz die Verantwortung für unsere Gefühle übernehmen, unabhängig vom Verhalten des anderen. Das kann wirklich nicht in Ordnung sein oder destruktiv. Und trotzdem sind das zwei verschiedene Paar Schuhe. Selbst wenn die ganze Gemeinde sagt, diese Person ist furchtbar, mein Gefühl ist mein Gefühl dazu. Es gibt Menschen, die mit ihrem Verhalten reihenweise Menschen antriggern, und doch gehören die ausgelösten Gefühle zu den jeweiligen Personen. Es gibt einfach Menschen, die uns persönlich angenehmer oder unangenehm sind. Und das kann einfach eine neutrale Wahrnehmung sein. Erlebe ich in der Praxis. Es gibt natürlich auch Menschen, die mich auch unangenehm berühren. Und das einfach nur wahrzunehmen, mich auf meinen Job zu konzentrieren und diesen leidenden, suchenden Menschen dahinter wahrzunehmen. Wenn wir in uns abstellen wollen, dass wir auf einen Menschen ablehnend reagieren, dann stellen wir unsere Gefühle dazu ab und frieren damit Lebensenergie in uns ein.
Bleiben wir doch mal ein bisschen bei den unangenehmen Menschen. Das sind ja so die, über die wir dann gerne hintenrum sprechen. Du horch mal, hast du mitgekriegt, was der gemacht hat? Und ja, Mensch. Und dann überbieten wir uns gegenseitig mit fantastischen Geschichten über diesen Dritten, der gar nicht da ist. Was hat's damit auf sich, dieses Bedürfnis, dieser Drang, sozusagen hintenrum über andere zu sprechen?
Also vor allen Dingen, wenn wir uns von jemand verletzt fühlen oder es uns sehr starke Emotionen ausgelöst hat. Solange wir ausschließlich erzählen, was tatsächlich passiert ist und wie es uns damit geht, ja, wenn wir uns jemanden mitteilen, wie es uns damit geht, das ist in Ordnung. Sobald wir beginnen, primär über den anderen zu sprechen, zu bewerten und seine Motive zu zerlegen, begeben wir uns in einen Bereich, der kritisch ist. Wir fügen dem anderen auf einer subtilen Ebene Schaden zu. Das, was wir anderen erzählen, ist bei der falschen Adresse. Es gehört zu dem Betreffenden selbst, wozu uns oft der Mut fehlt. In der Regel reden wir nur ungut über andere, weil wir unsere eigenen schmerzhaften Gefühle nicht ausreichend in uns halten, nicht ausreichend beinhalten können. Unser Schmerz läuft sozusagen über unsere Lippen in Form von darüber reden. Wir suchen nach Bestätigung, dass die andere Person so schlecht ist, wie wir sie sehen, damit wir unseren Schmerz nicht fühlen müssen. Sinnvoll ist es hier, sich unterstützen zu lassen, mit dem eigenen Schmerz in Kontakt zu kommen. Also der Weg aus diesem Verhalten heraus ist erstens zu schauen, ob wir diese unangenehm ausgelösten Gefühle selbstständig beinhalten, in uns halten zu können. Zweitens, wenn wir das nicht können, uns eine wertfreie Unterstützung dafür zu suchen. Und drittens, mit dem Betreffenden ein ehrliches Gespräch zu suchen. Und selbst wenn der andere nicht zugewandt und verständnisvoll reagiert, haben wir unser Bestes getan und haben es an die richtige Adresse gebracht.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie mit Frau Paquet ins Gespräch kommen möchten, dann ist das Hörertelefon ab jetzt sozusagen für Sie geschaltet. Unter 089 517 008 008 erreichen Sie uns im Münchner Studio. Können Sie immer Ihren Mund halten, wenn über andere gesprochen wird? Wie ist das bei Ihnen? Oder was haben Sie getan, um sich von der Illusion der ewigen Harmonie in der Ehe zu verabschieden? Oder wie geht's Ihnen mit den zwischenmenschlichen Beziehungen? Sind Sie da eher gestresst davon oder fühlen Sie sich von den zwischenmenschlichen Beziehungen vielleicht bereichert? Radio Horeb, die Lebenshilfe 517 008 008, Vorwahl 089. Wir hören uns gleich wieder. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich begrüße aus Stuttgart Frau Hoffmann. Grüß Gottle.
Ja, grüß Gottle. Ich habe eine Frage. Ich habe manchmal Probleme mit Menschen, die einfach immer so überfreundlich sind und immer sagen, was sie alles für die anderen tun. Und bei denen sehe ich dann auch immer ganz vieles, was sie natürlich nicht tun und wo ich denke, dann bin ich wieder viel besser. Und
aber was macht das mit Ihnen, wenn diese...
Das ist eben die Frage. Da habe ich dann so eine Wut und das bewegt sich dann bei mir im Kopf und ich krieg's nicht raus. Und ich denke,
Darf ich hier gleich einhaken? Ich denke, ich habe es erfasst. Diese Menschen, die so überfreundlich sind, das sind ja oft diese Menschen, die mit ihrem eigenen Aggression nicht in Kontakt sind, aus welchen entwicklungsgeschichtlichen Gründen heraus. Und die triggern genau das in ihnen an. Diese unterschwellige Wut oder der Ärger in diesen Personen, der triggert das genau bei ihnen an. Das ist der Mechanismus. Und entscheidend ist, dass sie sich diesen Ärger zugestehen, den das auslöst. Und sich wirklich mehr fühlen, diesem Ärger zuzuwenden, als diese ganzen Klimmzüge in ihrem Kopf zu machen.
Ja, aber wie gehe ich dann in der Situation damit um?
Kleiner Werbeblock, gibt hier beim Radio Horeb eine Reihe, liebevolle Zwiesprache in mir selbst zu Hause sein, die beschreibt genau den Umgang mit den Gefühlen. Also ich kann auch gern fragen, ich habe ja jede Menge Sendungen dazu gemacht über den konkreten Umgang mit den Gefühlen.
Frau Hoffmann, da verweise ich jetzt dann auf den Radio Horeb Hörerservice am Ende der Sendung, da gebe ich noch eine Nummer durch, da finden Sie da auch, was die Frau Paquet meint mit der liebevollen Zwiesprache, haben wir einige Sendungen dazu.
Also wie ich den Ärger in mir, wie ich da bleiben kann und wie der sich auch verwandeln kann. Aber primär für Sie, dass Sie sich bewusst sind, dass das genau das ist, was die Person in ihn triggert und dass es mit ihm zu tun hat, nicht mit der Person.
Das ist mir klar, dass es schon mit mir zu tun hat, bloß mit was jetzt konkret, aber das ist gut, dann werde ich das...
Mit dem unterdrückten Ärger mit ziemlicher Sicherheit, ja.
Frau Hoffmann, ich danke für den Anruf aus Stuttgart, aus der Heimat des Moderators.
Ja, schönen Tag noch. Wiederhören. Tschüss. Danke.
Ich begrüße aus Bad Friedrichshall die Frau Weinrebe. Hallo, grüße Gott.
Ja, hallo, grüß Gott. Ich habe natürlich auch Probleme, aber ich möchte jetzt etwas ansprechen, das macht mir große Sorgen. Mein Sohn, den ich sehr liebe, der ist aber oft so arg zornig. Und zwar, er ist ja verheiratet, hat zwei kleine Kinder, was heißt klein, 10 und 6. Leider zwei Behinderte. Das erste Kind kam nochmal, aber das ist jetzt nicht wichtig.
Aber Sie sprachen über den Zorn Ihres Sohnes. Da würde ich gerne bleiben.
Ja, das ist mein Anliegen. Also, weil das äußert sich auch den Kindern gegenüber natürlich. Und das tut mir so weh. Auch für ihn ist nicht gut. Er hat mit seiner Frau einen sehr guten Kontakt und die leidet auch darunter. Und sie sagt...
Ja, genau. Ich möchte Sie fragen, haben Sie Aggression und Zorn in Ihrer eigenen Kindheit erfahren von Bezugspersonen?
Ich habe ein... Nein, also von meiner Mutter wurde ich auch ab und zu, wie es früher war. Ich bin ja 80, bekam ich auf den Po und so. Aber das habe ich nicht so schlimm empfunden, aber mein Sohn hat das erhalten von seinem Vater.
Meine Wahrnehmung in diesem Augenblick ist, dass sich zwar zwei Dinge mischen, ich kann das jetzt nicht ausführlich erörtern, aber das, was ich so glaube zu spüren, ist, dass sich in dem Schmerz um ihre Enkelkinder zwei Dinge mischen. Einmal wirklich zu sehen, dass ihre Enkelkinder da was abkriegen, was ihnen wehtut, aber dass da ihr eigener Schmerz dran hängt.
Also, wie meinen Sie das?
Ich vermute, dass Sie in irgendeiner Form eine seelische oder körperliche Gewalt erfahren haben.
Seelische habe ich schon erfahren.
Ja, genau. Und Ihr eigener Schmerz mischt sich mit dem, was Ihre Enkelkinder betrifft. Und deshalb ist es dann so ein großer, schmerzhafter Block.
Ja.
Und da gilt es, das wirklich so ein bisschen zu differenzieren und sich primär erstmal um das eigene zu kümmern.
Also ich habe durch die Eltern nichts Besonderes, auch durch meinen Mann habe ich eben... empfinde ich seelischen,
Ich glaube, das war noch viel früher, meiner Wahrnehmung nach. Das begann
noch früher. Ja,
begann viel früher. Das ist, sitzt sehr tief.
Aha. Genau. Müssen wir auch an der Stelle einen Cut machen. Vertiefend wäre, wenn Sie eben auch mit Frau Paquet mal direkt Kontakt aufnehmen. Die Kontaktdaten haben wir beim Radio Horeb Hörerservice hinterlegt.
Genau, es gibt auch, ich habe Menschen ausgebildet, der liebevollen Zwiesprache. Es gibt auch eine Liste auf meiner Homepage, wo man nach Postleitzahl auch gucken kann.
Ja, also ich bin da noch etwas ungewandt. Wenn das nachher kommt, dann kann ich oft nicht so schnell mitschreiben.
Ja, aber die Nummer vom Radio Horeb Hörerservice finden Sie auf jedem Radio Horeb Programm, das ausgedruckt in vielen Kirchengemeinden ausliegt. Also dann danke ich Ihnen. Ein Gruß nach Bad Friedrichshain.
Ja, bitte sehr.
Ja, alles Liebe.
Danke sehr, Ihnen auch.
Jetzt wenden wir uns nach Altensteig und begrüßen den Herrn Günther. Hallo, grüß Sie Gott.
Hallo, grüß Gott miteinander. Frau Paquet, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Ich habe sehr viel wieder gelernt aus Ihrer Therapie, wie man mit Gefühlen umgeht und wie man sie bewertet. Ich bin selber ein Fan von der Logotherapie und habe Viktor Frankl sehr kennengelernt, der ja der Begründer ist. Und er schreibt eben, dass wir Menschen ein Vakuum in uns haben und eben, also die Massenneurose unserer heutigen Zeit ist Massenneurose unserer heutigen Zeit ist charakterisiert durch
Ihre Frage bitte.
Durch ein Sinnlosigkeitsgefühl. Und meine Frage ist, wir Menschen tragen ja ein Vakuum in uns und dieses Vakuum ist für Jesus Christus, für Gott reserviert. Wir Menschen sind aber angenommen. Also meine Frage ist, wie kann ein Mensch, wenn er diese Leere innen in sich trägt, wie kann ein Mensch hier heil werden und ein wertvoller Mensch sein?
Die Frage ist, ob es sich ja wirklich um ein geistig-seelisches Problem handelt, wo die Seelsorge für zuständig sind oder wirklich auch emotionale Themen dahinter stehen, wo die Psychotherapie dafür zuständig ist. Die Frage war hierzu allgemein, um dann konkret darauf einzugehen.
Dann gehen wir weiter zur Hörerin aus Berlin.
Ja, hallo, schönen guten Tag. Ich freue mich, dass ich heute mit Ihnen sprechen kann. Ich verfolge schon lange Ihre Vorträge und habe auch sehr viel für mich übernommen. Heute bin ich zufällig reingekommen und habe folgende Fragen. Die erste Frage ist, kann man liebevolle Zielsprache auch in Berlin als Therapie erhalten?
Als Therapie, nicht als Lebensberatung, erinnere ich mich. Da ist eine Dame, die ausgebildet ist, die da nicht in der Therapie, aber in der Lebensberatung damit arbeitet.
Mehr zu der Frage erfahren Sie auf der Website von Frau Paquet, die sage ich am Ende der Sendung nochmal durch. Ihre zweite Frage.
Die zweite Frage, und zwar hatten Sie ja gesagt, wir spiegeln uns in anderen Menschen wieder. Also dort sehen wir, was wir an Baustellen haben oder Sie sagten weiße Flecken oder Ängste, Therapie, Traumata. Aber umgekehrt spiegeln sich ja auch die anderen Menschen an uns wieder. Ja, jetzt weiß man ja, wenn man jetzt, ich hatte zum Beispiel ein Konfliktgespräch gehabt am Sonntag mit einer Dame und ja, sie war sehr, sehr radikal in ihrer Diskussion und so weiter und so fort und wollte auch meine Argumente nicht anhören.
Und was hat das mit Ihnen gemacht? Was hat das mit Ihnen gemacht, dass Sie nicht gehört wurden?
Naja, ich bin dann in solchen Situationen immer sehr unruhig. Und
was für ein Gefühl speist diese Unruhe? Haben Sie da genau das?
Welches Gefühl? Na, dieses Gefühl, nicht ernst genommen zu werden, dass ich nicht diese Argumente finde, um den anderen zu überzeugen.
Das sind jetzt alles Gedanken, das sind keine Gefühle. Nicht ernst genommen zu werden ist ein Gedanke und Interpretation. Genau, was löst das aus, wenn Sie denken?
Nicht gehört zu werden, mich bewegen dann bestimmte Sachen, aber ich kann es halt nicht dann auf den Punkt bringen, innere Unruhe, die sofort anfängt.
Ja, es fühlt sich so an, als ob in dieser Unruhe sehr viel Ohnmacht steckt.
Ja, das könnte hinkommen, ja.
Genau, und das ist die Emotion, mit der es gilt, in Kontakt zu kommen. Die Gedanken davor sind Interpretationen, die führen Sie nicht weiter, sondern wirklich das blanke Gefühl von wirklich zu fühlen, wie sich das anfühlt, ohnmächtig zu sein. Also da auf die Spur möchte ich Sie weiter ansetzen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt am Ende der Sendung noch der Hinweis, den wir vorhin auch gebracht haben. Frau Paquet gibt Seminare zum Thema liebevolle Zwiesprache. Sie bildet darin auch aus. Weitere Informationen zu dem Thema, was wir jetzt auch bei diversen Hörern angesprochen haben, das erfahren Sie auf der Website von Frau Paquet, die lautet www.liebevolle-zwiesprache.de. Ich wiederhole, www.liebevolle-zwiesprache.de. www.horeb.de. Dort erfahren Sie auch mehr, wo vielleicht bei Ihnen in der Nähe jemand wäre, der Ihnen weiterhelfen kann mit der Therapieform der liebevollen Zwiesprache. Wenn Sie auch weiterführendes wissen möchten oder jetzt auch nicht gleich mitnotieren konnten, weiter hilft Ihnen zu diesem Thema der Radio Horeb Hörerservice. Dort sind auch die Kontaktdaten von Frau Paquet hinterlegt. Auch die Website, die ich soeben genannt habe. Die Nummer des Hörerservice wäre 08328 921 110. Frau Paquet, jetzt haben wir so ein paar Hörer auch noch gehört.
Ja, ich denke, das, was ich hier auch gerade nach den Hörern auf den Weg geben möchte, ist, es ist wirklich der einzige Weg, bei uns selbst anzufangen, in Beziehungen und immer mit der gleichen Frage. Es ist so simpel, wie es auch schwer ist, in dem Moment dran zu denken, was macht das gerade mit mir? Was bringe ich hier gerade ein in die Beziehung? Welcher Abwehrmechanismus läuft gerade ab? Und ich muss mit den Gefühlen noch nicht alleine bleiben. Ich kann mir Unterstützung holen, ich kann sie mitteilen. Aber solange sie in ihrem Kopf um die andere Person kreisen, solange sind sie nicht bei sich angekommen. Das ist wie so ein Gong, der ihnen sagt, hallo, schau mal, was läuft gerade in dir ab. Und von da an kann es sich wieder weiter bewegen. Und mein Credo ist, dass es wirklich sehr fruchtbar ist, das zu gehen. Nicht bequem, aber da ist Bewegung drin, ne, unter den. Ich sag mal, ich erlebe das so, dass es mein Potenzial zu leben, meine Lebendigkeit, aber auch meine Liebesfähigkeit und meine Fähigkeit, auch das Leid von anderen zu beinhalten, Stück für Stück immer mehr erweitert. Das fühlt sich nach Leben an.
Vielen Dank, Peggy Paquet. Es verabschiedet sich Dominik Miller. Behüt Sie alle Gott.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.